ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Natascha Freundl.
Viele amerikanische Freunde sagen, das ist unser 1933. Das ist der Moment, wo die US-Demokratie ausgehebelt worden ist.
Für mich ist es tatsächlich dieses Neudenken des Neoliberalismus. Ich glaube, dass es zu viele Leute gibt, die keine positiven Erfahrungen damit gemacht haben. Und wir müssen diese Gefühle aufnehmen, um ein neues Zusammenarbeiten, sowohl ökonomisch als auch politisch, zu definieren.
Democracy dies in darkness, so heißt es oft. Die 60. Präsidentschaftswahlen der USA standen im grellen Licht der weltweiten Aufmerksamkeit und der Gewinner heißt Donald J. Trump. Willkommen zu einer neuen Folge des zweiten Gedanken, aufgezeichnet am Tag 1 nach dieser so entscheidenden Wahl, also am 6. November 2024 mittags. Bedeutet dieses Wahlergebnis das Ende der US-Demokratie? Warum sind die notorischen Lügen des Donald Trump so wirksam? Und müssen wir den Westen mithin die Rolle Deutschlands neu denken? Fragen, die ich mit Kerstin Kohlenberg und Timo Lochocki besprechen kann. Kerstin Kohlenberg war von 2014 bis 2021 USA-Korrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit. Und ihre Recherchen sind in ihr aktuelles Buch eingeflossen. Das amerikanische Versprechen vom Streben nach Glück in einem zerstrittenen Land, so heißt es. Herzlich willkommen beim zweiten Gedanken hier im RBB-Studio. Frau Kohlenberg, freue mich, dass Sie dabei sind.
Danke für die Einladung.
Und Timo Lochocki ist Experte für Rechtspopulismus. Er arbeitete beim German Marshall Fund in Berlin, Washington und Paris und ist derzeit Dozent am Bard College Berlin. Deutsche Interessen, wie wir zur stärksten Demokratie der Welt werden und damit den liberalen Westen retten, so ist der Titel seines Buchs, das im Frühjahr erscheinen soll. Und auch darüber werden wir noch sprechen. Erstmal herzlich willkommen auch an Sie beim zweiten Gedanken, Herr Lochocki.
Guten Tag, danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
Timo Lochocki ist uns aus dem ARD-Hauptstadtstudio zugeschaltet. Insofern kann ich nicht sehen, wie müde Sie ausschauen. Ich habe immerhin 4 Stunden geschlafen. Wie kurz war denn Ihre Nacht?
Auch meine Nacht war ganz in Ordnung. Ich bin aber relativ früh aufgestanden, bin aber Frühaufsteher, bin also gut erholt in den Tag gestartet.
Wie geht's Ihnen, Frau Kohlenberg?
Ja, ich bin sogar relativ früh ins Bett gegangen, weil ich mich in so eine Hoffnungsblase hineingedacht habe in den letzten Tagen und dachte, das wird schon. Und bin dann zwar ausgeschlafen, aber umso überraschter aufgewacht.
Mein erster Gedanke nach diesem Wahlausgang ist, die Demokraten, auch hierzulande, haben offenbar die Realität des Rechtspopulismus noch nicht richtig verstanden. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass zum Beispiel in der Maischberger Talkshow vergangene Nacht so viele Gäste so sicher waren, dass Kamala Harris die Wahl gewinnt. Sie haben es auch gerade angesprochen, Frau Kohlenberg. Sie haben sich das vielleicht auch so ein bisschen hoffnungsvoll eingeredet, dass die Demokratin, die Kandidatin der US-Demokratischen Partei gewinnen wird. Wie erklären Sie sich das?
Ja, um ehrlich zu sein, ich war heute Morgen auch wirklich wütend auf mich selbst, denn ich habe ein Buch geschrieben, in dem es nur darum geht, warum junge Weiße auf dem Land, warum eine junge Latina, warum ein Schwarzer, warum die alle nicht mehr an die Demokraten glauben. Und trotzdem, und das hat mich auch alles überzeugt, also ich verstehe deren Gefühle und deren Beweggründe. Wenn ich auch vieles nicht für richtig halte, aber ich verstehe, wie sie Amerika erleben. Und ich verstehe auch viele der Kritikpunkte und nehme die auch an. Und trotzdem, glaube ich, konnte ich am Ende der Tatsache noch nicht eine Woche vorher ins Auge sehen, dass Trump gewinnt. Und wahrscheinlich ist das so eine psychologische Abwehrhaltung, dass man sagt, noch eine Woche dran glauben, dass es gut geht. Und dann wird es ja schon früh genug, schlimm genug.
Wie überrascht sind Sie denn von dem Wahlergebnis, Herr Lochocki?
Also ich finde, wir sollten uns dann nicht so derart kasteien. Also die Vorberichte waren ja extrem eng, die Umfragen waren extrem nah beieinander und jeder ist natürlich getragen ein Stück weit von persönlichen Ideen und Eindrücken und versucht das einzuordnen mit seinem politischen Verständnis. Also jeder, der jetzt heute rauskommt mit der Aussage, ich habe das schon immer genauso vorhergesehen, das ist alles Käse. Also ich glaube, wenn man sich ehrlich macht, war die Chancen für jeden Betrachter, waren sie 50-50. Was man natürlich vermuten hätte können, ist, dass die Harris-Kampagne, da sie doch sehr weich, moderat und kantenlos sein musste, aufgrund der Konfiguration, dass sie als Vice President starten musste, einer regierenden Administration, dass das die Independence in den Swing States nicht mitnimmt. Das hätte man vielleicht unterstellen können. Aber ich finde, wir sollten uns da nicht unsere Expertise nicht unter den Scheffel stellen. Das war eine 50-50-Entscheidung.
Mich interessiert jetzt vor allem, wie es sein kann, dass die Lügen Donald Trumps so wirksam sind. Das ist ja jemand, von dem zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung erst vor wenigen Tagen sagte, das ist der Herr der Lügen. Zitat, es gab schon viele Hochstapler in der Geschichte. Aber einen wie Trump gab es noch nie. Erstmal dazu, Frau Kohlenberg, stimmen Sie dem zu?
Ja, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, denn wir halten uns so an diesen Lügen auf. Und ich glaube, was zielführender ist, ist dorthin zu schauen, wo er Gefühle abholt, die ernsthaft, ernst zu nehmen sind und in denen die Demokratische Partei die amerikanische Gesellschaft entweder falsch einschätzt oder nicht die Sprache hat und nicht die Angebote hat, um die Leute dort mitzunehmen. Und das ist, nachdem sich quasi die No-Deal-Koalition aufgelöst hat, hat sich nun auch die neoliberale Koalition ausgelöst. Es gibt zu viele Menschen, die von der Politik der Demokraten nicht in dem Sinne profitieren, wie sie sich das vorstellen, ob das jetzt kulturell ist oder ökonomisch. Und diese Gefühle spricht er an und da setzt er Lügen drauf und dreht das immer noch ein bisschen weiter. Und ich habe das Gefühl, die Lügen sind das, was ihn so attraktiv macht, weil das macht ihn lustig auf eine gewisse Art und Weise. Das macht ihn noch größer, das macht die Feinde noch größer. Aber was da drunter liegt, warum das funktioniert, dahin sollte man, glaube ich, häufiger schauen.
Also ich muss sagen, mich hat der Wahlausgang jetzt nicht so sehr überrascht. Ich war gerade sowohl in New York City als auch in Washington D.C. und habe den Auftritt Donald Trumps im Madison Square Garden, in dieser großen Arena in Manhattan, miterlebt. Ich war sogar dafür registriert, aus journalistischer Neugier, kam dann aber nicht mehr rein, habe mir das dann im Fernsehen angeschaut. Und man konnte da eben erleben, wie diese Lügen gefeiert wurden, sowohl von der Trump-Entourage, von seinen Unterstützern auf der Bühne, als auch von diesen fast 20.000 Menschen, die die Halle füllten. Also nicht nur diese Losung New York City made Donald Trump, Donald Trump made New York City, was ja auch einfach eine blanke, ja, also mindestens eine Hochstaplerei, aber vielleicht einfach auch eine Lüge ist. Zum anderen aber auch diese Behauptung von ihm, die Leute, die nicht mehr reingekommen sind, die stünden bis zum Hudson River, also einmal nochmal quer durch Manhattan durch. Was eben einfach gelogen war. Ich war auch vor Ort und habe da ein paar Pro-Trump-Leute erlebt und einige Trump-Gegner, die da protestierten, aber mitnichten standen die alle bis zum Hudson. Also die Frage an Sie, Herr Lochocki, wieso sind diese Lügen, wieso ist dieses so schamlose Größerreden, Hochstapeln, wieso ist das so wirkungsvoll?
Ich würde da Frau Kohlberg gerne sekundieren. Also ich glaube, der Begriff Lügen, der ist misleading, der führt in die falsche Richtung. Also ich glaube, dass die deutsche Debatte geht davon aus, dass der Bürger eine Wahlentscheidung aufgrund einer rationalen Sachentscheidung trifft. Das ist nie richtig, das ist auch in Deutschland nie der Fall gewesen, wenn man von wenigen Ausnahmen abgesehen. Die Leute natürlich reagieren auf Programmatiken, die in emotionale Geschichten eingewebt sind. Das ist bei uns so, die SPD macht das so, die CDU, CSU, jeder macht das bei uns so. Und dieses Spiel sozusagen, das beherrscht Trump in besonderem Maße. Und, das muss man hinzufügen, das konnte Frau Harris eben deutlich schlechter aufgrund einer viel, viel schwereren Startposition, da sie eben aus einer Regierung kam. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist aber, dass wir hinzufügen müssen, dass die USA überhaupt keine Sachdebatten mehr haben, seit vielleicht so 20 Jahren nur noch ganz, ganz selten über Sachthemen streiten, sondern sehr auf der kulturellen Achse, wie die Politikwissenschaft das nennt, über Identitätspolitik redet. Also wir gegen die, wie ist meine Emotion verbunden mit dem nationalen Gesamtkonstrukt. Das sind Debatten, die wir aus Deutschland noch kaum kennen, wo wir ganz leicht moderat jetzt mit dem Heizungsgesetz und der Migrationsdebatte, die gerade aufflammt, spüren wir zum ersten Mal so eine Emotionalität, so eine Polarisierung, so eine Aggression, die zum großen Teil faktenfrei ist. Und um sich das, glaube ich, zu kontextualisieren, die aktuelle amerikanische politische Debatte ist so, als würde es in Deutschland seit 20 Jahren nur die Grünen und die AfD geben. Und die würden sich seit 20 Jahren ankeifen. Und das ist natürlich eine Situation, in der die wenigen in der Mitte, also die Independents, natürlich jetzt nicht zwingend durch Sachdebatten abgeholt werden, sondern eben plakativ formuliert darüber, wer A erzählt die beste Geschichte und wer B hat denn das beste Programm, um meine wirklichen Sachsorgen aufzunehmen, die man weder in der einen noch der anderen Geschichte wiederfindet. Und da muss man einfach sagen, dass, glaube ich, das Geschichtenerzählen von Trump und sein Fokus auf Wirtschaftsthemen deutlich besser überzeugen konnte als das Gegennarrativ von Harris, nämlich hier ist ein Demokrat, da meine ich nicht jetzt die Demokratische Partei, sondern ein liberaler Demokrat, und zwei, ich habe schon regiert. Das sind einfach halt Narrative und Geschichten, die einen Independent hier deutlich weniger abholen als ich kümmere mich um die Wirtschaft und ich bin entertaining.
Ich fand ja die Beobachtung interessant, dass wir es zum einen mit, wie ich weiterhin sagen würde, schamlosen Lügen zu tun haben und zum anderen aber da ja auch tatsächlich, und das haben Sie gerade, Herr Lochocki, angesprochen, Wahrheiten untergemischt sind oder aufgebauscht. Also zum Beispiel darauf zu drängen, dass in der Biden-Zeit die Migrationszahlen so enorm gestiegen sind, dass die Armut gestiegen ist. Über die Gründe müsste man dann nochmal diskutieren und das wurde vielleicht zu wenig getan. Aber die Tatsache, dass da eben wirklich auch für die Masse der Wählerschaft wichtige Themen klar, zumindest adressiert wurden, angesprochen wurden, ohne über die Gründe vielleicht klar genug zu sprechen. Die spielten sicherlich auch eine große Rolle, oder Frau Kohlenberg?
Ja, also dieses Migrationsthema, das ist ja eines der großen Treiber gewesen. Und daran merkt man natürlich das Bild, was Trump von Amerika hat und was er seinen Wählern anbietet, ist ein völlig anderes Bild als das, was Biden oder Harris von Amerika hat und ihren Wählern anbietet. Die Biden- und Harris-Administration hat ein Amerika fortgeführt, das von Bill Clinton, also ein neoliberales Bild. Wir sind Teil einer Weltgemeinschaft, wir haben internationale Handelsbeziehungen, wir öffnen uns mehr, wir lassen mehr Leute von außen rein und wir profitieren davon enorm, denn unsere Wirtschaft braucht die billigen Einwanderer und die billigen Arbeitskräfte. Wir setzen auf Diversifizierung und die Diversity und wir unterstützen die Minderheiten. Also das ist das Bild von mehr Gleichheit und mehr Gerechtigkeit. Und das hat für einige Amerikaner einen enormen Wohlstand produziert. Das sind die Leute, die in den Städten wohnen, das sind die Frauen, die enorm davon profitiert haben, als Minderheit, die man sehr gefördert hat. Und das sind die Bilder und die Narrative, die die Demokraten anbieten. Trump dahingegen, der bietet in Amerika an, dass sich die ganzen Unsicherheiten, die durch das Bild, also im Grunde genommen das Negativbild von dem Amerika, das die Demokraten angeboten haben, er sagt, die Unsicherheiten, die entstanden sind, die Klagen und die Beschwerden, die die Menschen spüren in ihrem Leben durch diese Öffnung, die Menschen, die zum Beispiel in Kentucky, ich beschreibe das in dem Buch, man dem Kapitolstürmer, der in Kentucky lebt, der hat diesen Liberalismus da erlebt, dass 1994 eben die Grenzen zu Mexiko ökonomisch geöffnet worden und es mehr Handel gab. Und was passiert als erstes? Die Unternehmen ziehen ab. Das heißt, für ihn verbindet sich das mit Arbeitslosigkeit. Und um da so einen Übergang zu Deutschland vielleicht zu binden, 1989 war für viele im Osten eben auch das Erlebnis, dass die Öffnung, die Liberalisierung, der Kapitalismus erstmal mit enormem Arbeitsplatzverlust einhergeht. Und diese Gefühle, die muss man ernst nehmen und die sind viel, viel ausschlaggebender für eine politische Prägung und jetzt auch Entscheidung als rationale Gedanken über der lügt da, dass die Katzen und Hunde essen, sondern diese Gefühle sind total schwerwiegend und ich glaube, wir müssen anfangen, die ernster zu nehmen und nicht sagen, naja, das sind eben die Verlierer und die beschweren sich jetzt. Wir sehen ja, welche politische Macht sie haben.
Stimmen Sie zu, Herr Lochocki?
Ja, eindeutig. Ich glaube, dass es darum geht, dass die Demokraten eben im Gegensatz zu Donald Trump klar formuliert haben, welchen Gruppen sie ihr politischem Handeln unterordnen. Und dass es eben, wie Frau Kohlfeld gesagt hat, dass es quasi internationale Akteure, Frauen, jede Form von Minderheit und die Gruppe sozusagen, die sich halt nicht gespiegelt sieht in den demokratischen Parteiprogrammen, sind die in Anführungszeichen klassischen Middle Americans, also die ganz normalen sozusagen 30 bis 60-jährigen Männer in der amerikanischen Mittelschicht. Und das kann man auch gut vergleichen mit der aktuellen deutschen Debatte, in der es ja darum geht, dass der alte weiße Mann das große Problem ist in Deutschland. Oder es gibt diese Narrative, dass sozusagen die Wirtschaft muss grüner werden, innovativer, inklusiver, hierarchieloser. Und man könnte ja eigentlich in einem Satz formulieren, dass sozusagen das Zugpferd der letzten 30, 40 Jahre des deutschen Wirtschaftsmodells, ja, der konservative deutsche Mann, der ist sozusagen das zentrale Problem. Und genau diese Debatte sozusagen hat man vergleichsweise wahrgenommen in den USA. Und die Demokraten haben sich nicht groß gekümmert um diese Wählerschicht, um diese Wählergruppe, die natürlich nicht nur Männer zwischen 30 und 60 sind, aber eben Wählergruppen, die eben halt gesagt bekommen haben, dass andere Gruppen, andere Wählerschichten deutlich relevanter sind, dass sie für das Land wichtiger sind als man selbst. Und dann hat aus dieser, wie soll ich sagen, Sehnsucht nach Anerkennung durch einen politischen Akteur schlägt eben dann die Begeisterung um für diejenigen, der einem irgendwas anzubieten hat. Also ich glaube, man sollte nicht glauben, dass alle Leute Trump über alle Maßen lieben, die ihn wählen, sondern die sind vor allem enttäuscht von der anderen Seite. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Aspekt und ich möchte auch hinzufügen, natürlich, wenn wir die aktuellen Wahlumfragen anschauen oder die Wahlergebnisse, gibt es einen harten Kern der Trump-Supporter, die, das kann man je nach Umfrage, die zwischen 35% und 40% liegen. Aber die entscheiden die Wahlen nicht. Das ist sozusagen bei uns vergleichbar vielleicht mit dem harten Kern von AfD-Wählern. Das sind bei uns nicht 35%, aber vielleicht 10%. Die werden sie nicht mehr zu den Grünen kriegen. Und die kriegen sie auch nicht zu den Demokraten mehr. Der entscheidende Punkt ist aber, haben die Demokraten ein besseres Angebot für die Mitte, die in den USA eben viel, viel kleiner ist als bei uns. Und diese Mitte ist eben einfach in einer deutlich exponierteren Lage, was den Arbeitsmarkt angeht. Und vor allem, die kann mit den Argumenten mit, wir verteidigen die Welt, wir stehen für Klimaschutz, wir wollen Minderheiten schützen, halt sehr, sehr wenig anfangen, weil das ihre unmittelbaren Interessen überhaupt nicht tangiert.
Ich frage mich halt, ob, auch wenn man jetzt die Debatte fürs nächste Jahr auf Deutschland schon vordenkt, welche Angebote müssen die demokratischen Parteien machen, auch für Menschen oder Wahlgruppen, die eigentlich zu denen gehören, die privilegiert sind? Also ob das jetzt Männer sind oder ob das Mittelständler sind. Nur um dieses Gefühl zu präsentieren, ihr werdet noch mitgedacht. Also es geht hier gar nicht darum, eine Förderung von Minderheiten zurückzustellen, sondern nur um die öffentliche Ansprache, also dieses, das, was wir immer unter Anerkennung bezeichnen, um das zu vermitteln. Denn wenn wir uns die AfD angucken und die jungen Leute angucken, die jungen Männer angucken, die sind ja auch sehr stark von diesem Narrativ der AfD angesprochen worden, weil, und das vermute ich, da ist eine Parallelität zu Amerika, weil die Mitte-Links-Parteien für diese Gruppen eigentlich keine sprachliche Form haben, nichts Positives, keine Identität oder eine Rolle in dieser Gesellschaft. Man denkt immer, ihr seid doch schon privilegiert, also jetzt drängt euch nicht so in den Vordergrund. Aber ich glaube, das ist eine demokratische Gefahr, wenn man nicht alle in den Diskurs mit einbezieht.
Ja, ich möchte das vehement bestätigen. Ich glaube, die Denkweise, den muss man um eine entscheidende Nuance ergänzen. Das geht nicht darum, dass die real privilegiert sind oder nicht. Es geht darum, dass sie relativ weniger privilegiert sind, weil sie im öffentlichen Diskurs nicht dem Maße positiv aufgeladen werden, wie zum Beispiel die Frau, die ein Unternehmen führt. Da geht es darum, wie Sie gerade gesagt haben, um die Anerkennung, die im öffentlichen Raum verteilt wird. Und das ist ja auch genau das Beispiel, das Sie vorhin genannt haben, nach der Wiedervereinigung, dass es ja wunderbare Studien darüber gibt, warum in Ostdeutschland es eine relativ große Skepsis gegenüber Migranten gibt. Und dass die gar nicht daran liegt, weil man Migranten per se doof findet, sondern weil man sagt, diese Migranten bekommen von deutschen Institutionen die Anerkennung, die wir nie bekommen haben. Und deswegen sind wir sauer auf die deutschen Institutionen und deswegen sind wir auch sauer auf die Migranten. Das ist eine klassische Konkurrenz um gesehen werden. Und da bin ich ganz bei Ihnen, dass es den deutschen Parteien da enorm schwer fällt, eine Sprache zu entwickeln, die ja eigentlich das konservative, bürgerliche, bodenständige, ländliche Deutschland feiern muss und muss sagen, das ist der Kern der deutschen Wertschöpfung. Hier ist die Grundlage dessen, was Deutschland stark und wunderschön macht. Aber stattdessen natürlich sind die Narrative, wir möchten natürlich eine grüne, innovative, weibliche, serviceorientierte Volkswirtschaft haben.
In dem Buch erzähle ich eine Geschichte und das ist, glaube ich, das, was dann auch wieder in Amerika so überrascht. Und zwar einer der drei Menschen, deren Geschichte ich erzähle, sind Schwarze aus der Bronx und der eigentlich zu den Demokraten sich immer fühlte, ne? Black Lives Matter Aktivist, die Eltern haben immer demokratisch gewählt. Und der sieht plötzlich, wie 2021, 2022 immer mehr Latinos nach New York kommen, weil der Gouverneur aus Texas die da hochschickt in Bussen, weil er sagt, die kommen hier bei uns an und wir mit unseren Institutionen, unsere Ressourcen werden aufgebraucht, wir schicken euch jetzt die mal nach New York in die liberalen Städte. Und plötzlich entsteht so eine Ressourcenneid zwischen zwei Minderheitengruppen, weil er dann sagt, das kann doch nicht sein. Jetzt ist plötzlich so viel Geld da für die Latinos, die werden in Hotels untergebracht, die Kinder werden in Schulen eingeschult, die kriegen Hilfe. Und für uns Überlebende und Nachfahren der Sklaverei ist es niemals genug oder es gibt niemals die Debatte über Reparationen. Und da merkt man, wie diffizil der öffentliche Diskurs ist und wie es einzelne Gruppen gegeneinander positioniert. Und wenn Politik da nicht aufpasst und wenn Polarisierungsunternehmer im Grunde genommen diese Spaltung benutzen, um politische Punkte zu sammeln. Und das macht natürlich Trump hervorragend in New York groß geworden, einer Stadt, die schon immer mit dieser Polarisierung Politik gemacht hat. Dann sieht man, dass sich einzelne Gruppen, die eigentlich selbe oder ähnliche Interessen haben, gegeneinander positionieren. Und dann brechen immer mehr Gruppen aus einer Koalition weg, die man ehemals mal zusammen gedacht hat.
Wenn ich da kurz rein darf, also weil das suggeriert sozusagen, dass der Auslöser sei die rechte Partei oder Trump selbst. Sie sprachen von Polarisierungsunternehmen. De facto aber ist die Privilegierung von bestimmten Gruppen, die geht meistens von progressiven Parteien aus. Und diese Erstprivilegierung, die in Ihrem Fall für die Latinos vorgenommen wurde, ist in Anführungszeichen oder in Deutschland wahrgenommen durch die Flüchtlinge, die 2015 das Augenmerk der Merkel-Regierung erhalten haben. Das sind ja eigentlich progressive Akteure, die sich sagen, ich möchte mich um eine bestimmte Gruppe besonders kümmern. Und dann merkt eine andere Gruppe, die glaubt, sie sei die letzten 15 Jahre übersehen worden, dann wendet die sich eine konservativ oder reaktionäre Kraft, die eine vergleichbare Anerkennung vermeintlich aussprechen kann. Daher wäre in meinen Augen das vehemente Anliegen, dass man dieses Gruppenbenennen einfach ganz sein lässt. Wenn man sagt, es geht nicht darum, eine bestimmte Gruppe zu privilegieren über eine andere, sondern dass man allein anhand von sozioökonomischen Kenndaten, anhand von Wirtschaftsfragen argumentiert oder zum Zweiten, wenn man Identitätspolitik macht, dann die Nation, die Gesellschaft in Gänze anspricht und das eben schaut, was eine Gesellschaft in Gänze zusammenhält und nicht versucht, die 16 Untergruppen separat anzusprechen, weil da kommt man in eine Opferhierarchie, in der man nur verlieren kann.
Das ist aber ja auch etwas, was Kamala Harris im Wahlkampf durchaus versucht hat. Sie hat ja sich dafür ausgesprochen, dass sie die Kandidatin aller Amerikanerinnen und Amerikaner sein möchte, dass sie die Nation wieder vereinen möchte. Also sie hat ja rhetorisch überhaupt keine linke Identitätspolitik betrieben. Und ich möchte den Fokus jetzt so ein bisschen darauf lenken, wie resilient denn die US-Demokratie ihrer Meinung nach ist. Mein Eindruck nach diesem kurzen Aufenthalt jetzt in den beiden Metropolen, New York City und Washington, DC, war, dass dieses Versprechen, dieser Spirit of the Land of the Free, wo doch jeder zumindest die Chance hat, sein Glück zu versuchen, dass das doch immer noch sehr stark ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll an konkreten Beispielen. Also natürlich ist New York City eine einmalige Stadt, wo doch jeder auf den Oberflächenblick jedenfalls versucht zu leben, wie es ihm oder ihr gefällt. Aber auch Washington hatte ich den Eindruck, ruht so in sich. Insgesamt hatte dieser Wahlkampf für mich so Volksfestcharakter, ganz anders als die miesepetrige Stimmung bei Regierungsprotesten hierzulande, die ja auch regelmäßig stattfinden nach der Corona-Zeit weiterhin. Also die konkrete Frage an Sie beide, wie stark, wie lebendig ist dieser, eben dieser Spirit, the land of the free, Frau Kohlenberg?
Also ich glaube, wenn man sich anschaut, wie viel im Moment eine Wohnung sogar in Nevada kostet, dann ist der Spirit, glaube ich, bei vielen Leuten gerade nicht so richtig am Flackern. Natürlich kann man seinen amerikanischen Traum noch verwirklichen, je nachdem, wo man ihn ansiedelt. Also um noch eine andere Figur aus diesem Buch zu nennen, die zweite von den drei Figuren ist eine junge Latina, die träumt davon, ein Haus zu kaufen und es besser zu haben als ihre Mutter, die als illegale Einwanderin nach Amerika gekommen ist. Und natürlich, wenn man mit nichts anfängt, also aus sehr prekären Verhältnissen, dann ist der Traum schon noch umzusetzen. Und wenn man dann auch wirklich sein ganzes Leben unter dieses eine Ziel stellt, ich will in der Schule einen guten Abschluss machen, ich will, wenn noch, auf ein kleines Community College, das wahrscheinlich eher sowas wie eine Berufsschule ist, und ich will diese Wege, die mir angeboten werden, gehen. Und habe aber nicht diesen Traum, den natürlich sehr viele junge Amerikaner haben. Man will Fame, man vergleicht sich nicht mehr mit der Mutter, die in einem Trailer wohnt, sondern man vergleicht sich mit den Leuten, die man auf Instagram sieht oder die man in seinen internationalen Netzwerken irgendwie mal getroffen hat. Und da wird es natürlich sehr schwer. Und wenn man alleine schon durch diese Frage, kann ich mir ein Haus jetzt noch leisten, kann ich mir die Kredite dafür leisten, wenn das für eine Mehrheit der Leute nicht mehr funktioniert, dann sieht man, wie jetzt eben Nevada, dass sehr viele Leute an Harris nicht glauben, noch nicht mal an diese $25.000 Startguthaben, weil sie das Gefühl haben, dass es immer nur so ein drüber hinwegwischen und so eine kleine Hilfe, aber es an den wirklichen Problemen strukturell wird nichts verändert. Und da glaubt man dann an so eine Art Strongman wie Trump, der das irgendwie mit so einer Art Armdrücken verändert, das System, ohne dass er natürlich auch irgendwas Konkretes anbietet. Aber allein qua Person, qua Stärke, die er ausstrahlt, ist die Hoffnung, dass er im Grunde genommen da die Wohnwirtschaft in die Knie zwingt, im guten Sinne größer.
Sie haben jetzt beide gesagt, dass die Gefühle der Menschen ernster genommen werden sollten, sowohl hüben wie drüben, Gefühle von abgehängt sein, die vielleicht gar nicht objektiv so sehr berechtigt sind, aber eben subjektiv doch sehr stark dann auch so ein Wahlverhalten bestimmen. Ich frage mich, ob nicht das amerikanische Versprechen, das ist ja auch der Titel Ihres Buchs, Frau Kohlenberg, also das amerikanische Versprechen, dass jeder Mensch gleich geboren ist, auch wenn das damals, als dieser Satz eingeschrieben wurde, als Grundsatz der amerikanischen Idee noch gar nicht Gültigkeit hatte, nicht für die Schwarzen, nicht für die Frauen, aber dennoch heute in politischen Diskussionen, wie ich glaube, eine größere Rolle spielen sollte, auch für die Demokraten. Also so ein ganz klares Eintreten für Gleichberechtigung, Herr Lochocki. Wie schätzen Sie das ein?
Na, ich glaube, das hat ja Frau Kohlberg wunderbar beantwortet. Ich glaube, wenn wir uns anschauen, Aufstieg durch Bildung und Leistung in den USA ist natürlich de facto fast unmöglich. In den USA ist eine Gesellschaft, die sich über Netzwerke und das Einkommen der Eltern definiert und das Erbe der Eltern und nicht über eigene Leistung. Und sozusagen das katastrophale Problem ist, glaube ich, wie angesprochen, dass Frau Harris, auch wenn sie sich bemüht hat, dieses Versprechen mit Inhalt zu füllen, qua eigener Vita natürlich das überhaupt nicht einfach bestätigen kann. Ja, sie ist eine offensichtlicherweise eine Person mit einem diversen Hintergrund aus sehr gutem Elternhaus. Also es geht ja sozusagen gar nicht, in Anführungszeichen, integrierter, abgehobener oder ja, privilegierter auf allen möglichen Ebenen. Ich glaube, was man bräuchte, wäre ein durchdachten ökonomischen Plan, wie man sozusagen in der aktuellen globalökonomischen Lage die vulnerablen Schichten in den USA ansprechen kann. Und die vulnerablen Schichten, haben Sie wunderbar ausgesprochen, das sind nicht nur die, die objektiv kritisch dastehen, sondern die, die auch in der Perzeption als verwundbar wahrgenommen werden. Und natürlich hat Donald Trump überhaupt keinen Plan, das ist ja offensichtlich. Und Frau Harris konnte auch keinen eigenständigen entwickeln, da sie einfach aus der Regierung kommt und mit der Biden-Administration nicht brechen kann und auch viel zu wenig Zeit war, diese Frage anzugehen. Ich vermute sogar, das ist ein sehr pessimistischer Ausblick, dass ein ökonomisches Programm, das wieder die Selbstwirksamkeit des Individuums in den Mittelpunkt stellen kann, weil darum geht es ja, wie man mit seiner Händearbeit den Aufstieg erreicht, das erfordert einen extrem starken, handlungsfähigen Staat, der die Rahmenbedingungen setzt und sich durchsetzen kann gegen riesige globale Akteure wie eben China oder aber auch vor allem riesige Privatunternehmen, die gerade in den USA omnipräsent sind, die natürlich das Marktfeld so gestalten, dass nicht der Händearbeit sozusagen Aufschluss gibt über die ökonomische Zukunft. Und diese Idee des starken, regelnden, in Anführungszeichen, Staates ist eigentlich eine Idee, die wir in Deutschland sehr gut kennen. Das ist soziale Marktwirtschaft, die den Rahmen setzt, dass jeder zu seinen besten Willen und Fähigkeiten reüssieren kann. Das ist leider der Widerspruch zu dem, wie eigentlich die USA ihren Staat sehen. Bin also da perspektivisch leider sehr, sehr skeptisch, was die USA angeht, aber sehr positiv, was die Bundesrepublik betrifft.
Darüber werden wir auch sicherlich noch sprechen, wie Sie sich die Zukunft für Deutschland in Europa und auch die weltweite Rolle Deutschlands vorstellen. Aber die Frage nochmal an Sie beide. Wie gefährdet ist die US-Demokratie nach diesem Wahlergebnis jetzt, Frau Kohlenberg?
Ja, also das ist natürlich immer so eine riesengroße Frage. Wenn man sich anschaut, welche Institutionen wichtig sind, um eine Demokratie zu stabilisieren, um sie zu ermöglichen. Und dann guckt man sich die Zahlen an, wie groß das Vertrauen der Amerikaner in diese Institutionen ist. Und die ist halt verschwindend gering. Die Demokraten sind eine Partei, die institutionelle Lösungen anbieten. Und das hat ja Kamala Harris zum Teil gemacht. Wenn aber das Vertrauen in diese Institutionen nicht da ist, dann vertraut man auch den Lösungen nicht so sehr. Jetzt haben wir den Rechtsstaat, den hat sie zum Schluss ja noch mal sehr stark auch in den Wahlkampf eingebracht, den Schutz dieses Rechtsstaates. Wenn Trump jetzt mit dieser Macht im Senat, im Abgeordnetenhaus, im Weißen Haus drangehen sollte und die verbleibenden demokratischen Richter austauscht oder demokratischen Beamten rauswirft und austauscht, dann hat man natürlich wenig demokratische Kommunikation oder Entscheidungsgrundlage. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie die Institution, wie die Demokratie dadurch beschädigt wird oder was noch übrig bleibt. Man will jetzt auch nicht so komplett trostlos darüber sprechen, weil man sich auch nicht vorstellen kann, dass die größte Demokratie der Welt plötzlich sich in Luft auflöst. Und viele Politiker sagen ja auch, nach 4 Jahren wird es schon noch weitergehen. Im Moment muss ich sagen, fehlt mir ein ganz klein bisschen die Vorstellungskraft. Ich glaube, es wird darauf ankommen, auf den einzelnen Richter, auf den Einzelnen, der herausgefordert sein wird, wie entscheidet er sich, wenn er angegriffen wird durch eine Regierung, durch Trump, wenn er gefragt wird, wie ist die Entscheidung in dem und dem Fall. Das sind Einzelentscheidungen, einzelne Menschen, die sich der Verfassung entsprechend verhalten, so wie das Brett Raffensperger in Georgia damals gemacht hat, als er Trump die nötigen Stimmen verweigert hat, die es nicht gab. Und auf diesen einzelnen Personen, darauf wird es ankommen, ob die Demokratie diese 4 Jahre übersteht.
Also der Politologe Michael Wertz, deutscher Politologe in den USA, der hat heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, nach dieser Wahl sei die USA zu einem Zentrum einer anti-westlichen Kampagne geworden. Und Sie haben es ja eben gesagt, Frau Kohlenberg, eine der Säulen der Demokratie ist die unabhängige Justiz. Und wir haben es mit dieser relativ absurden Situation zu tun, dass eine Juristin und ehemals Attorney General Kamala Harris, also oberste Rechtsberaterin, war sie in Kalifornien, diese Wahl verloren hat und ein verurteilter Sexualstraftäter die Wahl gewonnen hat. Und er könnte sich jetzt selbst begnadigen. Ich halte das für eine ganz gefährliche Situation, die man auch ernst nehmen könnte. Ich meine, wir kennen die Beispiele aus anderen Ländern, aus Israel, versucht, den obersten Gerichtshof zu entmachten. Wir kennen das aus Ungarn und Polen. Wie schätzen Sie das ein, Herr Lochocki?
Ich glaube, was Frau Kohlberg gesagt hat, trifft sehr auf den Punkt. Sie hat gesagt, die entscheidende Frage ist, wie sich Individuen verhalten werden. Und das ist sozusagen ja schon die zentrale Aussage. Wir gehen davon aus, dass es keine Institution mehr gibt, die die US-Demokratie wirkmächtig schützen wird können in den nächsten Jahren, da eben diesmal Donald Trump nicht durch Zufall und hemdsärmelig in diese Administration reingeht, sondern gut vorbereitet mit einem Team von exzellenten Leuten, die seit Monaten, Jahren darauf hinarbeiten, den gesamten amerikanischen Rechtsstaat umzubauen. Ich denke, man muss das sich in aller Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. Viele amerikanische Freunde sagen, das ist unser 1933. Das ist der Moment, wo die US-Demokratie ausgehebelt worden ist. Und ich glaube, wir täten alle gut daran, uns auf dieses Szenario einzulassen, auch wenn ich verstehe, dass man das aus emotionalen Befindlichkeiten lieber nicht tun möchte. Wenn es dann wieder erwarten besser ausgeht in 4 Jahren, umso besser. Aber ich glaube, was Herr Wertz heute Morgen gesagt hat, da ist sehr, sehr viel dran. Die Wahrscheinlichkeit, dass die USA vom Beacon of Hope, von dem Referenzpunkt von der liberalen Demokratie komplett die Seite gewechselt hat zu einer autoritären, anti-westlichen, autoritären Halbdiktatur, das ist ein Szenario, das sehr, sehr wahrscheinlich ist.
Und was bedeutet das dann für uns? Was bedeutet das? Wir haben heute wieder ein Treffen der Koalitionsparteien, wo sie darüber beraten, ob sie nun weitermachen oder nicht. Tatsächlich muss sich die Europäische Union nochmal ganz warm anziehen und neu aufstellen nach diesem Wahlergebnis. In welche Richtung, Frau Kohlenberg?
Ja, wenn man sich anschaut, dass sich 3 Koalitionäre schon nicht einigen können und dann soll jetzt Europa mit 47 Staaten möglicherweise einen Gegenpol zu Amerika schaffen, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass man dort eine Außenpolitik entwickelt, die jetzt in der Schnelle es mit Amerika aufnehmen könnte. Also wir sehen, werden wahrscheinlich einfach eine Konzentration der einzelnen Machtpole auf sich selbst sehen. Deutschland wird wahrscheinlich sehr, sehr stark mit sich selbst beschäftigt sein. Wir werden wirklich wirtschaftlich in eine noch schwierigere Phase kommen. Denn je nachdem, wie sich Amerika mit der Ukraine verhält, zu erwarten ist ja eher, dass da weniger Geld fließt bis gar kein Geld mehr. Das heißt, das müssen wir dann aufnehmen oder uns eben anders verhalten in dieser Krise. Zusätzlich wird es wahrscheinlich eher zu Handelsrückgängen mit den USA kommen. Auch da wird die Wirtschaft eher schwächer. Und dann wollen wir noch Umweltziele verwirklichen, die auch kosten. Also im Moment sieht das alles eher aus, als würde die Krise noch größer werden. Und die drei Parteien machen im Moment jetzt keine großen Hoffnungen, dass wir hier die Dramatik der Krise besser akzeptieren und darauf eingehen, sondern die Partikularinteressen der unterschiedlichen Parteien scheinen im Moment doch noch größer zu sein als die gemeinschaftliche Anstrengung, dass wir uns hier konsolidieren.
Sie haben da möglicherweise einen besseren Plan, Herr Lochocki, jedenfalls wenn man den Titel Ihres Buchs sich vor Augen führt, das jetzt im Februar erscheinen soll im Herder Verlag. Deutsche Interessen, wie wir zur stärksten Demokratie der Welt werden und damit den liberalen Westen retten. Wie schaffen wir das, Herr Lochocki?
Ja, ich glaube, ich teile natürlich die aktuelle Analyse der parteipolitischen Gemengelage im Jetzt, was die Ampel angeht. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Rahmenbedingungen der Bundesrepublik weltweit mit Abstand die besten sind. Bei uns ist die Polarisierung parteipolitisch am geringsten in allen westlichen Demokratien. Das heißt, die Fähigkeit für Allparteienkompromisse, für große Reformwürfe, ist in Deutschland so gut wie nirgendwo anders. Das heißt, wenn es gelingt, diese parteipolitischen Interessen beiseite zu schieben, müssen wir uns, Gottlob, noch nicht mit einem rechtspopulistischen oder linkspopulistischen Veto-Player auseinandersetzen. Die demokratische Mitte hält alle Zügel in der Hand. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die deutsche Staatsverschuldung ist unglaublich gering, auch im internationalen Vergleich. Das heißt, die Mittel, die die Bundesrepublik mobilisieren kann, sind seinesgleichen. Das Geld, das die Bundesrepublik über Nacht ausgeben könnte, um ein Reformprojekt epischer Größe anzuschieben, ist wahrscheinlich, geht je nach Ökonomen, zwischen 500 und 1.000 Milliarden, die die Bundesrepublik anzapfen könnte, wenn sie von einem Reformprojekt überzeugt wäre. Das heißt, die Handlungsmöglichkeiten der Bundesrepublik sind weiterhin exzellent. Und der dritte Punkt ist, dass ich glaube, dass die deutsche Bevölkerung sehr ängstlich ist, da es ihr an politischer Führung fehlt, da es ihr an Vertrauen fehlt in eine positive Zukunftsvision. Aber diese positive Zukunftsvision, wenn sie da ist, wie man Deutschland nach vorne führen kann, wie man die liberale Demokratie zugunsten aller ausbauen kann, wie ich vorhin angerissen habe, über einen Staat, der die Unternehmen und die Bürger dahingehend befähigt, was sie wirklich können, was sie zu leisten vermögen, kann dieser aktuelle Mehltau, der über dem Land liegt, glaube ich, auch wieder einem Optimismus, einer Zukunftshoffnung weichen. Denn, wie ich vorhin ausgesprochen habe, die realen Möglichkeiten dieses Landes sind um Lichtjahre besser als die aktuelle Debatte. Wir verlieren uns hier in einem kleinen Karo, das dem enormen Potenzial der Bundesrepublik überhaupt nicht entspricht. Ich bin also, was die Zukunft Deutschlands angeht, was die nächsten 10, 20 Jahre angeht, sehr optimistisch.
Jens Spahn sagte heute Morgen in Reaktion auf das Wahlergebnis, Trump werde, Zitat, zuerst einmal US-amerikanische Interessen vertreten, so wie jede Bundesregierung auch erst einmal deutsche Interessen vertreten sollte. Ist es das, was Sie meinen, Herr Lochocki?
Natürlich geht es darum zu überlegen, was sind denn eigentlich deutsche Interessen? Und das bedingt aber im Vorhinein, dass es eine Einheit gibt der demokratischen Akteure, sich über die Grundziele der Bundesrepublik für die nächsten 15 bis 20 Jahre erstmal im Klaren zu sein. Und dann ist es oftmals so, dass deutsche Interessen zu einem Teil deckungsgleich sind mit europäischen und zu einem Teil deckungsgleich sind mit westlichen Interessen. Aber in der aktuellen Gemengelage, wo die Bundesrepublik Deutschland die stabilste liberale Demokratie der Welt zu sein scheint und auch die mächtigste, Deutschland ist aktuell wahrscheinlich die mächtigste liberale Demokratie der Welt. Vor den USA, vor Großbritannien, vor Frankreich. In dieser Gemengelage treten wir eine Sondersituation ein, dass deutsche Interessen auf einmal die Interessen zu sein scheinen von liberalen Demokraten weltweit.
Also ein starkes Plädoyer von Timo Lochocki, Deutschland, den Westen, die Demokratie neu zu denken, positiver, selbstsicherer.
Deutschland, das neue Amerika.
Was sagen Sie dazu, Frau Kohlenberg?
Naja, das hört sich jetzt erstmal wunderbar an und ich bin mir nicht so ganz sicher, aber vielleicht hat das auch mit meiner aktuellen Situation hier heute an diesem Morgen zu tun. Ich habe das Gefühl, wenn man sich Amerika anguckt und man guckt sich dort die Fakten an und sagt, die Wirtschaft brummt im Vergleich zu der Wirtschaft Deutschlands. Also da ist 2,6% Wachstum und bei uns ist es negativ. Und in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, die Demokratische Partei ist eigentlich eine gut funktionierende Partei, die nach innen gut funktioniert, die ihre Linken und ihre Mitte ganz gut miteinander verwoben hat. Und ich hatte eher das Gefühl, dass dort Hoffnung zu fühlen ist. Und umgekehrt hier habe ich das Gefühl, wir hinken so ein bisschen hinterher den Entwicklungen, die wir in den USA gesehen haben. Wir haben jetzt eben diese verstärkte Opposition, rechtspopulistische Oppositionspartei, die jetzt aber auch in den Landtagen sitzt, in 3 Bundesländern. Und da hat man ja nicht das Gefühl, dass das ein Trend ist, der sich am Umkehren ist, sondern der eher noch zunimmt. Deshalb bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie man diese Entwicklung in dieses positive Bild von einer deutschen demokratischen Führungsrolle integrieren kann.
Wenn ich darauf eingehen darf.
Sehr gerne.
Der Aufstieg der AfD ist die exakte Kehrseite von dem Mangel dieses positiven Deutschlandbildes. Es fehlt ja gerade bei den Mitteparteien in einem mutigen, optimistischen Blick nach vorne. Mhm. Und weil es nach vorne eben keine Zukunftshoffnung gibt, deswegen reüssiert das süße Gift gestern, das die AfD und auch die BSW verstrahlen möchte, weil man eben an irgendeiner Orientierung versucht, sich festzuhalten. Und wenn das Morgen einem so verheißungsarm daherkommt, klammert man sich eben an das Gestern. Und deswegen glaube ich eben, dass Optimismus, Vertrauen auf die eigene nationale Stärke, auf die eigene Reformfähigkeit, auf die eigene Wirtschaftskraft, auf die eigenen Parteien, das ist der Schlüssel nach vorne. Denn erst wenn man an ein gutes Morgen glaubt, dann hat man die Ruhe, die Gelassenheit, die Widrigkeiten, die momentan natürlich auf uns einprasseln, auszuhalten, ohne eben nach einfachen, unterkomplexen Lösungen zu suchen. Ich bin davon sehr überzeugt, wenn es eine große Koalition deutscher Parteien gäbe, die eine mutige Zukunftsvision nach vorne zeichnet, die auch natürlich brechen muss mit deutscher Angst, deutscher Selbstbeschränkung, denn das ist ja das Gegenteil von Aufbruchstimmung. Wenn es diese Aufbruchstimmung gäbe, dann würden sehr viele Wähler sagen, das ist eine Zukunftsvision, die überzeugt mich deutlich mehr als die Idee von manchen Parteien am rechten oder linken Rand, dass wir doch einfach zurück in die 50er oder 80er Jahre gehen sollen.
Also mehr amerikanischen Spirit in der deutschen Politik. Ich würde mir dann als zweiten Gedanken dabei noch wünschen, dass man sich unbedingt eben nicht auf und nur allein auf nationale Interessen kapriziert, sondern eben auf den Wert, die Verteidigung universalistischer, demokratischer Werte. Vielleicht ganz kurz noch Ihr zweiter Gedanke dazu, Frau Kuhlenberg.
Ich sehe es nicht ganz so einfach, weil ich das Gefühl habe, genau daran teilt sich ja das Erleben von Fairness. Also welche universalistischen Werte vertrete ich und wen will ich damit, oder wo habe ich das Gefühl, dass mein Teil in diesem Universum nicht groß genug ist? Und wie kann ich im Grunde genommen alle einzelnen Gruppen, ich sage das jetzt nochmal so, die einzelnen Gruppen, die das Ganze zusammensetzen, wie kann ich eine Ansprache finden, in der sich nicht zu viele als Verlierer sehen? Und für mich ist es tatsächlich dieses Neudenken des Neoliberalismus. Ich glaube, diese Idee, die Amerika und den Westen seit den 80er, 90er Jahren zusammenhält und geprägt hat, dass wir damit an eine Grenze gekommen sind, dass es zu viele Leute gibt, die keine positiven Erfahrungen damit gemacht haben. Und wir müssen diese Gedanken und diese Gefühle aufnehmen, um ein neues Zusammenarbeiten sowohl ökonomisch als auch politisch zu definieren, ohne natürlich am Ende in Nationalstaaten zu enden, die gegeneinander arbeiten, weil wir wissen ja auch, dass dadurch eine enorme Wachstums- und vor allen Dingen Wohlstandsverlust einhergeht. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein kleiner Werden, kulturell und auch ökonomisch unabdingbar in der Zukunft. Und die Frage ist, wie kann man das politisch am besten moderieren, dass wir dadurch nicht einen Demokratieverlust erleben.
Also nochmal ein Plädoyer für eine soziale Marktwirtschaft und weniger Neoliberalismus. Herr Lochocki, ganz kurz Ihre zweiten Gedanken dazu.
Ich sehe das ähnlich, aber ich glaube, damit man sozusagen von einem Nationalstaat mittlerer Größe, wie die Bundesrepublik es nun mal ist, verlangt, den globalen Neoliberalismus re-zu-definieren, dazu braucht es natürlich ein Primat der Politik, die überzeugt ist von einem Weg, dass sie sagt, wir werden den Sozialstaat, die Wirtschaftsrahmenbedingungen bewusst versuchen umzugestalten, so dass sie eben die individuelle Selbstwirksamkeit der Bürger und Unternehmer stärkt. Denn das ist das, was die Bürger suchen. Sie wollen, dass der Staat dafür sorgt, dass sie mit ihrer Hände Arbeit, mit ihren Leistungen ein gutes Leben erreichen können. Aber um das zu ermöglichen, um diese Reformen anzustoßen, braucht es die Selbstsicherheit der demokratischen Mitte, die in meinen Augen nur durch diesen Aufbruch, durch diese Selbstsicherheit erwachsen kann, zu sagen, wir haben einen Plan, der gut ist für das ganze Land, nach vorne, für die nächsten 20 Jahre. Und dafür sind wir auch bereit, die ökonomischen Rahmenbedingungen in dem Bereich, den wir beeinflussen können, der Nationalstaat Deutschland, zum Teil die Europäische Union in Gänze, neu zu schreiben.
Ich danke Ihnen beiden für diesen gedankenreichen Austausch. Kerstin Kohlenberg von der Zeit und Timo Lochocki vom Bard College in Berlin. Herzlichen Dank Ihnen beiden.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Am Tag nach den US-Wahlen und ein paar Stunden nach dem Gespräch mit Kerstin Kohlenberg und Timo Lochocki platzt die deutsche Regierungskoalition. Und der Satz, Deutschland sei aktuell wahrscheinlich die mächtigste Liberaldemokratie der Welt, klingt seitdem besonders unwahrscheinlich. Zugleich denke ich, die Aufforderung an die deutsche Politik, also an eine bald zu bildende neue Regierung, an die Mitte zu glauben, soziale Marktwirtschaft mit einem klaren Zukunftsplan zu stärken und nicht nur den eigenen Partei- und Machtinteressen zu folgen, das ist eine Aufforderung, die sich die politischen Akteure gerade heute zu Herzen nehmen sollten. Ich bin Natascha Freundl. Das war der zweite Gedanke. Infos zu meinen Gästen und ihren Büchern finden Sie wie immer in den Shownotes zum Podcast. Wir freuen uns über alle Anregungen und Kommentare. Gern direkt an derzweitegedanke@radio3.de. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.